Familiengottesdienst an Heiligabend, diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Herzlich willkommen, Sie alle groß und klein, aus nah und fern. Hier in der Buxacher Dreieinigkeitskirche, wir feiern gemeinsam den Heiligen Abend im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam feiern wir heute dieses schöne Fest, die, die Christus nahe sind. Zusammen mit denen, die sich schwer tun mit dem christlichen Glauben und mit denen, die die Frage nach Gott in die hinterste Ecke ihres Lebenshauses erstmal weggeräumt haben. Wie gesagt, schön, dass wir das miteinander feiern, nah und fern. Und feiern heißt zusammen singen. Singen gemeinsam das erste Lied vom Himmel hoch.
Yeah.
also doch Weihnachten. Ich weiß, der Schnee kommt irgendwann noch. Es fühlt sich eher nach Frühling an, die Gänseblümchen blühen in der Wiese und so weiter, aber doch, jetzt, heute feiern wir Weihnachten. Jetzt, wo wir hier sitzen, sollte eigentlich auch zu Hause alles klar sein. Ich denke, das Abendessen, das ist schon hergerichtet, das ist mit Sicherheit auch schon besprochen, was wann kommt. Die Aufgaben, die liegen schon hinter uns, wer saugt noch, schwimmt durch, alles schon passiert. Klar ist, dass es mindestens so schön sein soll wie letztes Jahr. Das ist klar. Und trotzdem gibt es auch dieses Jahr wieder Fragen dazu. Wann darf auch ich endlich meine Geschenke aufmachen? Und wo ist eigentlich gleich wieder der Gutschein für Opa? Wann gibt es die Plätzchen endlich, die Oma in der Dose irgendwo im Keller versteckt hat? Welcher weihnachtliche Blockbuster wird heute Abend gemeinsam angeschaut? Das sind vielleicht ein paar der Fragen, die man sich so in den Familienland auf Land abstellt. Forscher fragen, wie sah denn der Stall wirklich aus? War es eine Hütte, eine Höhle irgendwo oder das Kellergeschoss einer Herberge? Und wann überhaupt war es genau, in welchem Jahr? Sollen die Forscher den Sternen nachdatieren oder nach den historischen Angaben? Und wir haben auch Fragen. Wir fragen, wann und wie kann meine Seele eine Herberge für den sein, den die Welt heute offiziell und kirchlich feiert? Möge dieser Gottesdienst uns hier Antworten eröffnen. Ich bete. Jesus Christus, ich sehe, wie die Welt den Atem anhält. Und diese hoffentlich stille und dann auch heilige Nacht sich tief ins Bewusstsein so vieler Menschen einsenkt. Ich nehme wahr, wie kostbar es ist, dass noch nicht alles entzaubert ist und mein Gespür für das Heilige immer noch in mir lebt. Jesus Christus, ich sehe dich in einer Krippe liegen und spüre, hier liegt sie, die Hoffnung, dass es einmal anders sein wird als jetzt. Ja, die Unwucht in meinem Lebensrat und die Katastrophen dieser Welt, sie rufen nach dir. So sehe ich dich, Jesus Christus, auch als jungen Mann, der seine Hände ausstreckt, um die verletzten Herzen zu berühren. Und ich sehe dich zerschlagen am Kreuz mit ausgestreckten Armen die ganze Welt umarmen. Und so, mit diesem großen, weiten Blick feiern wir heute Gottes sonderbare Wege mit uns, wenn wir deinen Geburtstag, Jesus, heute an Weihnachten feiern. Gott, ich danke dir für dieses wundervolle Geschenk. Amen.
Durch deines Glauben wir. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Land. Um genau zu sein, vor etwas über 2000 Jahren in Israel, und das ist kein Märchen. Es ist wirklich passiert. Gott wurde Mensch, kam als kleines Baby auf die Welt.
Aber wir wollen nicht vorgreifen und fangen einfach mal vorne an.
Ja, aber klar. Natürlich hat damals noch niemand gefilmt und Fotos gab es auch noch keine. Deshalb haben wir zu der Geschichte einfach eigene Bilder gemacht
und jetzt stellen wir einfach mal die Personen vor.
Also, das sind Josef und Maria. Maria ist schwanger und Jesus, das Baby, ist noch im Bauch und daher noch nicht zu sehen. Auch von Gott haben wir kein Bild, denn Gott kann man nicht fotografieren. Darum sind das nun schon alle Hauptdarsteller, auch wenn man nur zwei davon sehen kann. Also,
es fing alles damit an, dass ein Engel der Maria ein Kind angekündigt hat. Es sollte der Messias, der angekündigte Retter für die Menschen werden. Und Maria wurde dann auch wirklich schwanger.
Da haben die sich sicher riesig gefreut und die Mutter und das Kind ganz arg umsorgt.
Na, ganz so einfach war das nun doch nicht. Es kam kurz vor der Geburt noch etwas dazwischen. Der Kaiser im fernen Rom wollte wissen, wie viele Einwohner eigentlich jede Provinz hatte. Und dann erging der Befehl, dass sich jeder in eine Liste einschreiben lassen muss. Aber nicht einfach da, wo er gerade war, sondern da, wo seine Familie ursprünglich herkommt. Und das war bei Maria und Josef die Stadt Bethlehem.
Das war doch aber sicher eine willkommene Abwechslung. Ein Treffen mit der ganzen Sippschaft?
Für Maria und Josef eher nicht. Sie hatten einen Weg von mehreren Tagesreisen. Und Maria war hochschwanger. Außerdem hatten sie dort wohl keine Verwandten mehr. Sie brauchten nämlich einen Platz in einer Herberge.
Ja, aber warum haben sie sich da nicht einfach krank gemeldet?
Ja, das ging bei den Römern nicht so einfach. Wer nicht gehorchte, wurde gefangen genommen und als Sklave verkauft. Die haben geradezu darauf gewartet, dass sie zuschlagen können.
Das war ja nicht gerade sozial. Und Josef und Maria?
Die sind dann halt einfach mal zu Fuß losgezogen. Obwohl, ob zu Fuß oder anders wie, das wissen wir nicht. In der Bibel steht jedenfalls nicht, wie sie hingekommen sind. Aber es war sicher sehr lang, sehr heiß und sehr staubig.
Dann erreichten sie endlich Bethlehem, die Stadt Davids, aus der auch Josefs Vorfahren stammten. Die haben sie sicher mit offenen Armen aufgenommen.
Nicht wirklich. Es gab ein Problem mit der Unterkunft. In der Herberge gab es keinen Platz mehr. Jedes Bett war schon vergeben und es gab nicht mal mehr Stehplätze.
Das ist tragisch. Gab es denn wirklich nirgends mehr Platz für die zwei armen Leute?
Nein, es war alles rappelvoll. Schließlich fanden sie doch noch eine Unterkunft. Sie durften in einem Stall übernachten.
Ach, endlich, wie romantisch. Ein ehemaliger Stall, schön hergerichtet, wohnlich ausgestattet und mittendrin sicher ein kleiner Ofen.
Also, ehemalig war der Stall sicher nicht. Wahrscheinlich war er voll mit Tieren. Eine besondere Ausstattung gab es wohl auch nicht. Als Bett gab es Stroh und einen Ofen gab es sicher nicht. Und als Wiege musste ein Futtertrog herhalten.
Ein Futtertrog als Wiege? Ist das Kind etwa in der Umgebung zur Welt gekommen? Es war doch als Gottes Sohn angekündigt. War da nicht etwas mit einem Weihnachtsbaum und Kerzen, Weihnachtsbrötchen und Geschenken?
Nein, da war gar nichts von den Dingen, die wir heute so mit Weihnachten verbinden. Und dennoch war es Gottes Sohn, der dort geboren wurde. Er hat sich zu ihm gestellt.
Wie das? Bei der Planung ist ja da irgendwas schiefgelaufen.
Immer die Planung war Absicht. Als Gott Mensch wurde, hat er ganz einfach und ganz unten angefangen. Niemand soll sagen können, dass Gott nur für die reichen Leute da ist, denen es besser geht. Zuerst hat es Gott eine Gruppe Hirten ausrichten lassen, draußen vor der Stadt.
Ah, Hirten! Fernab vom Trubel der Städte, nur mit dem lieben Schäflein allein in freier Natur ein Traumjob, oder?
Damals eher nicht. Sie mussten unter ganz einfachen Bedingungen leben. Hirte wurde, wer seinen Lebensunterhalt nicht anders verdienen konnte. Viele waren auch Sklaven. Sie lebten draußen auf dem freien Feld und galten als die einfachsten der einfachen Leute.
Und denen hat es Gott zuerst gesagt?
Ja, und die Hirten haben es dann auch gleich angenommen und sind in den Stall gegangen, um den Heiland zu begrüßen. Danach haben die Hirten überall erzählt, was sie da erlebt haben. Und alle Leute waren verwundert. Aber einige Zeit darauf, da haben sie in Bethlehem so richtig gestaunt.
Was ist da passiert?
Da sind drei vornehme Leute, Weise, aus dem Osten eingetroffen und haben nach dem neuen König der Juden gefragt. Sagten, dass sie seinen Sternen aus dem Morgenland gefolgt sind.
Wahnsinn, da haben die Bethlehemer aber geguckt. Warum haben die eigentlich nach dem König der Juden gefragt? Und was waren das für Leute?
Es waren Sternendeuter, Astrologen, die Wissenschaftler der damaligen Zeit. Und sicher auch sehr reich und mächtig. Sie haben viele Geschenke für das Kind mitgebracht. Sie wussten zwar, dass in Israel ein König geboren wurde, dass er nicht allein der König der Juden, sondern aller Menschen werden sollte, das haben sie aber nicht gewusst. Der damalige König wusste das übrigens auch nicht.
Wow, dann war er aber sicher stinkig.
Ja, genau. Der hieß Herodes. Er witterte Konkurrenz und wollte diesen neuen König dann auch gleich umbringen lassen.
Nicht möglich.
Doch, so war es. Der hatte einen ziemlichen Sprung in der Schüssel. Und hatte auch schon viele seiner Verwandten und Kinder umbringen lassen, damit ihm niemand den Thron streitig macht.
Gott ist doch sicher mit dem Kerl fertig geworden.
Ja, später. Aber zunächst mussten Maria und Josef mit dem Kind fliehen. Gott gab den Befehl und sie flüchteten für einige Jahre ins Ausland. Die wertvollen Geschenke der drei Weisen waren in der Zeit sicher eine große Hilfe.
Das kleine Baby, unter solchen Umständen geboren und dann auch noch Flüchtling in einem fremden Land.
Es war sicher nicht einfach. Aber es entsprach Gottes Plan. Und vieles, was passiert ist, war auch schon lange vorher angekündigt. Eines hat Gott auf jeden Fall von Anfang an erreicht.
Und das wäre?
Die Menschen mussten sich entscheiden, wie sie dem Kind begegnen. Ob sie das Kind im Futtertrog als Sohn Gottes annehmen oder ob sie es ablehnen und ignorieren.
Ach, jetzt verstehe ich. Darum feiern wir Weihnachten. Es geht um den Heiland. Wir feiern seinen Geburtstag und Gott will zu uns reden.
Genau. Nicht der Weihnachtsbaum, die Geschenke oder die Weihnachtslieder. Das Kind ist der Kern von Weihnachten.
Thank you.
Liebe Gemeinde, liebe Kinder, liebe Erwachsene, Sie haben Bilder gesehen einer jungen Familie. Auf der Flucht waren die beiden. Aber man hat ihnen auch angesehen, dass sie richtig zueinander stehen. Man kann irgendwie sehen auf den Bildern und spüren, wie die beiden sich lieben und tragen und wie sehr sie darum ringen, dass das Kind ins Leben findet, durch all die seltsamen Umstände. Gerade zu Weihnachten können die Bilder einer heilen Familie aus Vater, Mutter, Kindern mächtig werden. Und das ist nicht immer trostreich. Das setzt manchmal auch ganz schön unter Druck. Denn irgendwie soll doch der Heilige Abend so ein lebendiges Bild für das Familienalbum sein. Ein Vorzeigefamilienfest, ein Tag, an dem man Bilder macht, Selfies mit zufriedenem Lächeln und dem richtigen Geschenk in der Hand. Kleine Videoclips über die Kinder und Enkel, wie sie über den Geschenkeberg unter dem Tannenbaum herfallen. Vielleicht sogar ein Bild vorher und nachher. Vorher so schön alles hergerichtet und nachher, die vielen Fetzen, die irgendwo im Wohnzimmer rumfahren. Vielleicht sogar ein Bild der Familie, wie sie am Weihnachtsbaum steht und gemeinsam ein Lied singt oder einen Text liest. Wie sehen die Bilder aus, wenn man unsere Realität ablichten könnte? Vielleicht können Vater und Mutter nicht einmal mehr für ein Foto zusammen lächeln. Vielleicht wird der Vater im Familienkreis nur als der Erzeuger bezeichnet, weil er sich schon vor der Geburt aus dem Staub gemacht hat. Vielleicht hat sich der Wunsch nach Kindern nicht erfüllt. Wie die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit aussieht, wissen wir selbst am besten. Aber irgendwie heute wünschen wir uns eine heile Familie. Und vielleicht auch irgendwie zu Recht, oder? Es ist doch das Familienfest. Es ist doch eigentlich im Sinne des Erfinders, Vater, Mutter und Kind. Wir haben es doch gerade gehört und gesehen, die drei, das traute, hochheilige Paar und der holde Knabe im lockigen Haar sind doch irgendwie Vorbild für dieses Fest. Unser Predigttext für dieses Fest stellt uns einen anderen Text vor, der uns hier gar nicht so leicht zugänglich ist. Einen Text, der sich nicht gut anhört, der schwer zu merken ist und gar nicht schön zu erzählen. Es ist ein Blick in das Familienalbum Jesu, also ein Blick in den Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da heißt es weiter, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, und Judah zeugte Perez und Jakob und Tamar, Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Amitnadab, Amitnadab zeugte Nachshon, Nachshon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas und Rahab, Boas zeugte Robert mit Ruth, Robert zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Sie merken, selbst wenn ich es herunterlese, fällt es mir schwer. So viele Namen könnte man doch drüber blättern, ist doch nicht wirklich wichtig. Warum hat eigentlich Matthäus das aufgeschrieben als sein Evangelium? Warum fängt er jetzt den Familienstammbaum an? Hat der wirklich Bedeutung? Was wir heraushören, ist doch, Jesus stammt aus guter Familie. Seine Herkunft kann sich sehen lassen. Sie wird auf Abraham zurückgeführt, den Vater aller, die sich im Leben auf Gott verlassen können, die glauben. Und auf David wird sein Familienstammbaum zurückgeführt, den idealen König in Israel. Aber so makellos, wie es den Anschein hat, ist diese Ahnenreihe nicht. Es war von Anfang an schwierig mit dieser Familie. Wie mühsam und mit welchen seltsamen Anläufen ist Abraham zu seinem Sohn gekommen? Wie haben sich doch Jakob und sein Bruder Esau ums väterliche Erbe gestritten? Das kommt scheinbar auch in den besten Familien vor. Und dann, blättern wir weiter im Familienalbum, finden sich tatsächlich auch Gestalten, die wir wahrscheinlich herausnehmen würden aus dem Familienbild oder aus dem Stammbaum oder dem Familienalbum. Jedenfalls würden wir bestimmte Personen nicht auf die Anrichte im Wohnzimmer stellen als Bild abgebildet. Da heißt es zum Beispiel, da ist Judah mit im Stammbaum. Judah hatte Zwillingssöhne mit seiner Schwiegertochter Tamar.
Boas ist der Sohn einer Prostituierten. Ah, Boas selbst heiratete den Ausländer Ruth und die hat ihn in einer Nacht- und Nebenaktion verführt und dadurch Tatsachen geschaffen. Und der berühmte König David, er hat ein Auge auf eine verheiratete Frau geworfen und lässt ihren Ehemann umbringen. Mit diesem Familienalbum können wir sehen, ist das ganze Leben, das wir kennen, auch mit abgebildet. Hier gibt es alles und nichts, was es nicht gibt. Warum all diese Wirrungen und seltsamen Geschichten? Warum müssen wir das lesen? Warum so ein Stammbaum? Damit wir verstehen, dass alles geschehen, diese ganze lange Geschichte, damit Gottes Wege an uns und in dieser Welt zum Ziel kommen. Mit den Menschen und trotz den Menschen. In den Irrungen und Wirrungen, in den Brüchen, im Leben von Menschen durch Irrtümer, Angst und große Schmerzen hindurch, kommen Gottes Wege an ihr Ziel. Zu Beginn des Gottesdienstes stellte ich die Frage, wie kann meine Seele eine Herberge sein für den, den die Christenwelt heute so feiert? Vielleicht gibt sich aus dem Gesagten der Betrachtung des Stammbaumes Jesu eine erste Antwort, wenn ich mir bewusst werde, dass Gott keine Scheu hat vor dem, was im Argen liegt. Macht meine Scheu vor Gott keinen Sinn mehr? Soll er doch seinen Glanz dort verbreiten, wo es bei mir zerrupft ist und wuffelt und stinkt? Soll er doch in meinen Seelenkeller hinabsteigen und dort das ewige Licht sein? Nun, bisher haben wir, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, hauptsächlich auf die Männer geachtet, im Stammbaum Jesu, aber ich kann Ihnen versprechen, die Frauen im Stammbaum Jesus sind viel spannender. Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Alle drei, alle vier sind keine Jüdinnen. Sie unterbrechen eigentlich die Ahnenreihe. Und doch kommt jetzt Jesus, der Sohn Davids und Abrahams, zur Welt. Zwei Gedanken dazu. Was für uns nach einer Unterbrechung aussieht, ist für Gott die Fortsetzung seines Weges. Aus nichts etwas werden lassen, das ist typisch Gott. Wir haben es vorhin gesehen, ihr habt kein Bild von Gott. Das sind nur die zwei, das Jesus-Kindlein war noch im Bauch und Gott war wohl da, aber nicht abgebildet. Und doch können wir gewisse typische Charakterzüge herauslesen aus diesen Geschichten in der Bibel. Aus Umwegen und Unterbrechungen den Heilsweg für alle Kreatur werden lassen. Das ist typisch Gott. Aus Sündern Heilige, aus Gott Ferne und Gott Nahen, heute eine Jesus Christus anbetende Gemeinschaft werden lassen. Das ist typisch Gott. Aus dem Nichts etwas erschaffen. Diesen typischen Charakterzug Gottes nennen wir Gnade. Wie steht es nun mit den Irrungen und Wirrungen meines Lebens? Hindern sie Gott wirklich, mit mir zum Ziel zu kommen? Sind sie nicht das Spiel und das Wirkungsfeld seiner Gnade? Hast du das Gefühl, dass die Wunden, die dir das Leben geschlagen hat, dich untauglich machen für Gottes Plan mit dir? Kannst du dir vorstellen, dass Gott Interesse hat, in deinen Unterbrechungen und Schattenseiten seinen Glanz hineinzulegen? Du magst das Gefühl haben, das ist meine zweite Beobachtung zu den Frauen. Ich gehöre hier nicht dazu, ich bin nicht im Blickfeld Gottes, nicht in der Kirche, da geht es eher immer um die Männer und in den Stammbäumen Jesu Christi, da wird auch Wert gelegt auf die Männer. Wir Frauen, wir kommen gar nicht so zum Zug. Habe ich vielleicht selber das Gefühl, dass ich gar nicht richtig dazugehöre zu Gottes Familie, dass ich da nicht mit hineingehöre, weil es gar nicht so um mich gehen muss, weil ich gar nicht so wichtig bin. Die Frauen im Stammbaum Jesu hatten vermutlich auch solche Gefühle. Ich bin am Rand, ich gehöre nicht dazu. Und sicher haben sie auch entsprechende Erfahrungen. Aber als es dann soweit war, dass Gott ihre Hilfe bedurfte, waren sie diejenigen, die mit Treue, Liebe und Fantasie zur Stelle waren. Was ich sagen will, ich beobachte, dass Menschen fern von uns, fern vielleicht von uns heute sogar, fern vielleicht sogar von unserem Glauben im Moment, doch Menschen sind, die Gott im Blick hat und die er benutzen kann, die er zu sich zieht und die vielleicht viel näher an ihm sind, als wir denken, deren Herzen ihm schon viel näher zugewandt sind, als wir es jetzt im Moment spüren oder denken. Mir ist es wichtig, das zu sehen, dass die Unterbrechungen keine große Rolle spielen in Gottes Heilsplan, in Gottes Weg mit uns. Denn wenn ich auf uns schaue und auf mich schaue, dann meine ich, manchmal sind zu viele Unterbrechungen. Wie soll denn Jesus in den Herzen der Menschen Raum finden und Herberge finden? Wenn ich auf die Menschen schaue, dann hat es vielleicht keine Hoffnung. Schaue ich aber auf Gottes Wege, schaue ich auf Jesus Christus, wie er in diese Welt kommt, dann habe ich große Hoffnung, dass jeder von uns in seinem Herzen Raum machen kann für Jesus Christus, damit er dort lebt. Amen.
Thank you.
Wir beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Gott, du machst uns große Geschenke außerhalb der Gabentische. Mut schenkst du uns, wenn wir ganz unten sind. Einen Weg führst du uns, wenn viele Unterbrechungen und Irrwege uns ablenken und uns nicht zum Ziel kommen lassen. Hoffnung schenkst du uns, wenn wir nicht weiter wissen. Und Freiheit, wenn wir böse Bindungen lösen können. An diesem heiligen Abend erfahren wir, du wirkst und bist in unserer Welt, die im Argen liegt. Und du machst die Dunkelheit hell in uns und um uns herum. Du ebnest Wege und machst krumme Pfade gerade. Du bewahrst uns vor Abwegen. Dein Licht führt uns vom Irrweg zurück und verkürzt die Umwege des Lebens. Zu Weihnachten erkennen wir wieder neu deine Sorge um uns und alle Menschen bei Gefahren, Krankheiten und Unfällen. In Not und im Wahnsinn der Kriege und Bürgerkriege in Israel und Palästina, in Syrien und im Irak und an vielen Orten der Welt. Sei du bei uns, erhelle unser Leben, unser Fühlen und Hoffen. Durch dein Licht, das in der Finsternis scheint, schenke unserer Welt Frieden, den Regierungen Einsicht. Lass uns unter deinem Schutz und in deiner Gnade geborgen sein. Amen. Wir beten gemeinsam das Gebet Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geht in diese heilige Nacht mit dem Segen Gottes. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seine Güte und Gnade. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und in euch und schenke euch seinen Frieden.
Thank you. So, herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank für die Besuch. Dankeschön. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne mit Ihnen da hinausgehen und hinüber und auspacken, aber wir feiern hier noch einen zweiten Gottesdienst, den gleich nochmal. Wahrscheinlich stehen draußen schon Leute, können Sie noch kurz Hallo sagen, dann ab nach Hause, was Gutes essen und schönes Auspacken wünschen.